Sie haben jetzt eine Stunde sehr intensiv und dicht sehr aktuelle Studienergebnisse gehört, auch ein Rückblick ein bisschen in die Historie der Wissenschaft. Und natürlich kriegt man den Eindruck, wenn man sich dauernd damit beschäftigt, dass das wahnsinnig spannend ist. Andererseits gewinne ich auch den Eindruck, dass für die, die sich nicht so damit beschäftigen, das Ganze sehr unübersichtlich wird. Jetzt werden wir die Diskussion so gestalten, dass zuerst Sie einmal, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie was interessiert, wenn was unklar war, direkt die Referenten darauf ansprechen, und ich bitte die Referenten, dass sie diesbezüglich antworten. Und wenn dann keine brennenden Fragen sind, dann werde ich versuchen, so einen Word-Wrap zu machen und den beiden Vortragenden jetzt nicht im Prüfungsszenario, aber halt Fragen aus der Klinik stellen, und je nachdem, wer sie fangen will, bitte ich dann zu antworten, und wenn es passt, kann ich es vielleicht noch ein bisschen kommentieren, also dass sie auch ein paar Dinge mit nach Hause nehmen und nicht nur dieses Konvolut aus Studien, die vielleicht gar nicht so einfach dann in die Praxis zu übertragen sind.
Ich würde gerne fragen bezüglich die SGLT2-Inhibitoren zeigen ja auch eine gewisse ketogene Aktivität. Könnte diese reproduziert werden, zum Beispiel durch eine ketogene Zusatznahrung, die die Patienten erhalten können? Es gibt so Astronautenkost zum Beispiel. Wären da irgendwelche Effekte, ähnliche Effekte darstellbar?
Eine ketogene Diät, also eine Nicht-Diät, also auf jeden Fall einmal ketogen. Also immer dann, wenn Sie eine negative Energiebilanz haben und länger nichts essen, kann man im Hahn die Ketonkörper nachweisen. Also für übergewichtige Menschen negative Energiebilanz ist wahrscheinlich auf jeden Fall günstig. Ob jetzt die Ketonkörper da jetzt wirklich sozusagen das Gelbe vom Ei sind oder diese positiven kardiovaskulären Effekte auslösen, weiß man nicht. Das ist nur eine gute Hypothese. Mhm. Alexander Nissner hat Ihnen gesagt, dass die Effekte sehr, sehr, sehr früh auftreten. Das heißt, es muss irgendwie ein metabolischer Switch sein. Also es ist nicht eine Progression der Atherosklerose oder irgendetwas, was strukturell sich langfristig ändern muss. Es ist ein Umschalten des Stoffwechsels. Und da passieren offenbar sowohl bei den, aus meiner Meinung jetzt, bei den GLP-1-Analogern als auch bei den SGLT2-Hämmern passieren eine Menge von Effekten, die wir zum Teil wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Und nur einer offensichtlicher, weil das halt auch eine Nebenwirkung ist, ist diese Ketonkörperbildung. Also generell zu sagen, Ketonkörper sind gut und eine Diät, die Ketonkörper erhöht, reduziert das kardiovaskuläre Risiko, ist eine sehr spannende Hypothese. Ich kenne aber keine Studie, die das wirklich belegt hat. Aber ich meine, wenn man das macht mit solchen Diäten, wäre es sicher spannend. Ja, vielleicht kann man hungern und Herzecho oder so irgendwas machen. Ja.
Vielen Dank.
Also konkret Studie gibt es keine. Es gibt da keine Studie, die Auswirkungen direkter Diät mit SGLT2-Therapie nachweist. Wir wissen nur, dass Hungern anscheinend doch gesund ist, dass abendliche Fasten, sozusagen gewisse Fastenzustände, schon bei den alten Mönchen gewirkt haben. Und der Professor Huber war ja auch immer und ist immer ein Verfechter dafür. Fragen?
Die Number to treat, the number to treat war sehr hoch, in meiner Meinung nach. So nach 50%, ne? Also ein in zwei sozusagen, aber kann man das nur interpretieren? Ist das bezogen auf Komorbiditäten oder kann man das vielleicht dann weiter einschränken auf verschiedene andere Indikationen zu kombinieren?
Ja, ich glaube, den Namen Need to Treat ist immer ganz gut zum Vergleichen, welche Substanz was kann. Aber ganz entscheidend ist natürlich auch, in welcher Gruppe man es testet. Das heißt, wenn man es in Hochrisikopatienten testet, dann braucht man eine relativ geringe Anzahl. Zum Beispiel sehr dankbar sind immer unsere Herzinsuffizienzpatienten, weil die leider viele Endpunkte haben und da muss man ganz wenige behandeln und hat natürlich einen sehr großen Effekt. Insofern spielen die Komorbiditäten natürlich eine Rolle, in welcher Gruppe ich das teste, und das ist natürlich auch der Zeitraum, aber es ist, glaube ich, trotzdem einer der sinnvollsten und greifbarsten Zahlen, um zu vergleichen, was eine Substanz kann. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ist eine Number Needed to Treat aller modernen Therapien von so um die 40 oder 50 ein sehr gutes Maß, und das hat kaum eine der modernen Therapien geschafft. Heißt, ich muss eben 40 oder 50 Patienten behandeln über einen gewissen Zeitraum, damit ich einen Endpunkt verhindere. Viel besser sind wir nicht. Das ist aber auch, wenn ich kardiovaskulär sage, die ganzen tollen Sachen wie Lyse und so weiter, die haben auch eine absolute Reduktion um 2%, also auch circa einen Number Needed to Treat von 50 geschafft. Das heißt, das ist circa das Maximum, das wir mit einer einzelnen isolierten Therapie circa schaffen.
Na, wobei die Frage schon interessant ist, weil wenn Sie einen Harnwegsinfekt haben und es brennt, wenn Sie aufs Klo gehen und Sie nehmen das richtige Antibiotikum, wo der Keim anspricht, dann haben Sie eine Number Needed to Treat von 1. Ja, Sie nehmen das und es tut nicht mehr weh, wenn Sie aufs Klo gehen. Während alles andere, was wir da machen in der kardiovaskulären Medizin, wir modifizieren immer Risiko. Und der Number Needed to Treat von 50 heißt, Sie behandeln 50 Menschen, in dem Fall über 3 Jahre, und wenn Sie dem in der Gruppe das Empagliflozin dazugeben, dann stirbt in der behandelten Gruppe einer weniger von den 50, als von den 50, die Sie damit nicht behandeln. Aber wenn Sie zynisch sind, können Sie ja sagen, Sie haben 49 umsonst behandelt, weil Sie wissen ja nie genau, wer der ist, der stirbt. Ja? Der weiß es auch nicht, Sie wissen es auch nicht, und das ist natürlich das Gleiche beim Statin-Behandeln. Wenn jetzt der Patient zu Ihnen kommt und sagt, muss ich dieses Fettsenkpräparat nehmen? Sage ich, müssen tun Sie es nicht, das müssen Sie selber entscheiden, ob Sie es wollen. Und wenn Sie es wollen, reduzieren Sie Ihr persönliches Risiko. Aber ob das für Sie jetzt individuell zutrifft, ob Sie dann tot sind oder nicht tot sind, bei der Number Needed to 50, weiß ich nicht. Und das ist immer das Thema, wenn wir reden über Cholesterinlügen und Ähnliches. Cholesterin senken ist eben nicht ein Harnwegsinfekt behandeln. Und das muss man dem Patienten halt auch sagen. Wann, frage ich den Professor Krebs, wann beginnst du einen Menschen mit Typ 2 Diabetes medikamentös zu behandeln?
Sofort.
Also egal,
nur was Frage, du haben. Die Frage ist, welches Target?
Nein, es sitzt jetzt wer bei dir in der Ambulanz und dann schickt der Hausarzt H1C, sagen wir mal, neu diagnostiziert, 8%, 55 Jahre alt. Was machst du dann?
Dann
sonst gesund bis jetzt gewesen, also vielleicht ein bisschen ein metabolisches Syndrom.
Dann sozusagen laut allen Leitlinien und auch nach dem, was wir da gesehen haben, ist es ein Hochrisikopatient, der, wenn die Kardiologen gut sind, auch noch 20 bis 30 Jahre leben soll und auch seine diabetischen Spätschäden, wenn ich gut bin und wenn die Kardiologen gut sind, erleben wird. Das heißt, ein Target ist sicherlich die Blutzuckertherapie, um die Nephropathie zu verhindern, um auch sicherzustellen, dass er in 15 Jahren noch seine Zeitung lesen kann und Auto fahren kann. Also ich wäre, wenn er gut beisammen ist, werde ich ihm sagen, das ist jetzt entscheidend und unser Ziel ist jetzt nicht unbedingt, was ist nächstes Jahr und übernächstes Jahr, sondern unser Ziel ist, was ist in 30 Jahren und wenn er mit 80 sozusagen seine Enkel noch chauffieren möchte,
muss man
jetzt schauen, dass der Blutzucker gut eingestellt ist.
Kein Übersichtsvortrag.
Ja, also Blutzucker gut einstellen auf jeden Fall, zusätzlich. Also H1C-Ziel kleiner 6,5 in dem Fall. Blutdruck und Lipide selbstverständlich auch mit engmaschigen Grenzwerten.
Frage jetzt, wie lange wartest du zu oder wie lange lässt du dem Lebensstil Zeit, dass er greift oder wartest du auf das nicht? Wie magst du da?
Also beim H1C von 8,0 würde ich nicht warten, sondern würde mit einer Metformin-Therapie, wenn es keine Kontraindikationen gibt, sofort anfangen.
Metformin sofort?
Ja.
Kardiologe sieht das ähnlich?
Ja, ich glaube, bei unseren speziellen Patienten werden wir wahrscheinlich, würde ich mich an die 7,0 halten und würde darunter aber natürlich alle anderen Maßnahmen treffen und nicht unbedingt Zucker. Die Frage ist halt jetzt mit den neuen Therapien, wo wir auch gesehen haben, dass die nicht unbedingt HbA1c-abhängig sind, ob ich es dem Patienten eben vorenthalte, nur weil er jetzt 6,0 hat, oder ob ich auch an die Effekte der kardiovaskulären Reduktion glaube, wenn ein Patient eben irgendwo zwischen 6 und 7 HbA1c ist. Das ist, glaube ich, eine Frage, die wir nicht beantworten können aus den Studien, weil die Patienten nicht eingeschlossen waren.
Ja, momentan wissen wir es nicht. Wir nehmen einmal an, dass der noch kein kardiovaskuläres Ereignis hatte. Man kann es ja nachschauen, untersuchen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um zu schauen. Und eigentlich aus Stoffwechselsicht glaube ich auch, dass man den möglichst stringent führen sollte. Natürlich, wenn es geht, mit Lebensstil als Basis, aber dann mit Metformin als First-Line-Therapie mit einem Ziel von unter 6,5%, weil schon viele Daten darauf hindeuten, dass schon auch das H1C und die Stoffwechselgüte langfristig die kardiovaskuläre Prognose bestimmen. Und dieses Thema der Kardiologen, mehr oder weniger KW nicht unter 7% oder 7,5 reicht, hat sich eben aus den alten Interventionsstudien abgeleitet bei Patienten mit bereits manifester kardiovaskulärer Erkrankung.
Da hat mir der Michael zu denken gegeben mit dem, wie viele Jahre gewinne ich in welchem Alter. Ich glaube, es ist eben schon unterschiedlich, ob es der 60- oder 80-jährige Patient ist, und wir sehen halt meistens die eher älteren.
Metformin jetzt bis zu welchem GFR? Bei Diabetologenfrage, ja. Weil das jetzt vielleicht
fürs Auditorium. Ja, also ich glaube, wir sind alle groß geworden mit den Beipackzetteln, in denen drin gestanden ist, unter GFR von 60 muss das Metformin abgesetzt werden. Bei uns ist jetzt 45 und in vielen Ländern ist sogar 30 GFR. Ich würde das auch durchaus in reduzierter Dosis, da dürfen Sie höchstens 1000 Milligramm geben, unter engmaschiger Kreatininkontrolle. Ich glaube, man muss ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, ob die Leute ein Risiko haben, akute Entgleisungen oder Verschlechterung ihrer Nierenfunktion zu haben, vor allem wenn man Diuretika gibt oder wenn die sehr wackelig sind, dann würde ich schon ein bisschen aufpassen. Aber sonst ist das auch für Menschen mit mittelmäßig angeknackster Niere, denke ich, in reduzierter Dosis unter regelmäßiger Kontrolle ein gutes Medikament.
Ja, seit heuer ist es so, laut EMA, dass man offiziell maximal 1000 Milligramm Tagesdosis bis zu einer GFR von 30 geben kann und maximal 2000 Milligramm bis zu einer GFR von 45. Nur es kommt halt schon auf den Patienten an, wie du sagst, ist die Niere stabil, ist die Nierenfunktion stabil, ist es jetzt ein Altweiberl, das eh schon mal rastisch ist, oder ist es eher noch ein rüstiger Mensch mit einem eher metabolischen Syndrom, hat er das Metformin schon vorher gehabt oder nicht? Also das sind Dinge, die sie mit einrechnen, aber es sind sozusagen diese Werte weiter nach unten gerutscht, obwohl es schon auch Studien gibt, dass je niedriger die Nierenfunktion ist, also je schlechter, desto eher können Sie unter Metformin akutes Nierenversagen beobachten. Ob es kausal ist oder nicht, das weiß man nicht, aber man muss schon ein bisschen ein Auge drauf haben. Weil wir beim Thema sind, welche Medikamente würdet ihr absetzen, wenn es einem Patienten schlecht geht, ein Typ-2-Diabetiker? Sagen wir, welche kardiovaskulären Medikamente pausieren, sagen wir so, so Sick-Days-Präparate, die man sagt, die man eher weggibt. Das, da spricht der Geriater in mir. Ja.
Naja, ich meine, man kann es übertreiben, ich würde mal die Diuretika meistens weggeben, wenn der Patient schlecht ist. Das ist sicher das, wo wir meistens ein Problem haben in der Exsikkose oder in der Infektion, im Blutdruck entsprechend beachten und meistens diese Medikamente, wenn notwendig, wegnehmen. Und natürlich, wenn die Niereninsuffizienz schlechter wird, natürlich auch hier entsprechend reduzieren.
Ja, wir sehen in der Geriatrie, natürlich muss man es auch individuell abhängig machen, wie der Blutdruck ist, wie der Patient benannt ist, wie die kardiovaskuläre Situation ist. Aber dass bei oft akuten Erkrankungen ACE-Hemmer, RAS-Blocker, Aspirin und Lacton schon Probleme mit den Elektrolyten der Nierenfunktion machen kann, und es dann gut ist, wenn man das vielleicht einmal pausiert, wenn es möglich ist, und einmal schaut, wie es geht, und dann wieder ansetzt, wenn der Patient stabil ist. Und beim Zucker, was meinst du?
Nur das Metformin, über das Metformin haben wir schon gesprochen. Das ist ja Klassiker, das glaube ich überall in jedem Kopf drinnen. Worauf man auch achten muss und was sicherlich unterstrichen werden sollte, ist, dass die SGLT2-Hämmer sicherlich auch Medikamente sind, die man in den Sick Days reduzieren sollte, wegen dieses Risikos, nicht nur der Exsikose, sondern auch des Risikos der Ketoazidose. Also das ist doch etwas, was wir im großen Krankenhaus am Gürtel mit vielen kranken Patienten und auch perioperativ kranken Patienten immer wieder sehen, dass es schwere Ketoazidosen auch bei normalem Blutzucker gibt. Das ist, glaube ich, etwas, auf das man hinweisen muss. Dadurch, dass die Glucosurie so stark hinaufreguliert ist, ist der Blutzucker bei diesen Patienten normal. Die haben Bauchweh, Übelkeit, Erbrechen und eine wirklich zum Teil dramatische Ketoazidose, an die man denken muss in der Situation.
Also das, glaube ich, haben schon alle mittlerweile gesehen in den großen Spitälern, dass es Ketoazidosen unter SGLT2-Therapie gibt, vor allem bei Patienten, die insulinbedürftig sind, auch Typ 2er mit einem relativen Insulinmangel, wenn dann zusätzliche Stressoren dazukommen, entgleisen die ketoazidotisch, ohne dass man es merkt, und daher sollten diese Medikamente in Zeiten kritischer Erkrankung oder Schwererkrankung oder prä- und perioperativ pausiert werden. und eventuell das Insulin je nachdem gesteigert und angepasst, wie es halt sein soll. Es ist auch so, dass doch am Anfang der Therapie mit einem SGLT2 die GFR sinkt, weil der transglomeruläre Druck sinkt. Und teilweise sind auch exekierte ältere Patienten, wenn sie beginnen mit einem SGLT2, ein akutes Nierenversagen bringen können, das aber dann wieder reversibel ist, wenn sie es absetzen und der Patient trinkt. Also ein bisschen schauen muss man schon. Metformin gut und billig, was kommt dann? Was sagt der Diabetologe? Was ist derzeit der nächste Therapieschritt?
Das hängt ein bisschen vom Patienten ab. Ich habe versucht, sozusagen alle zu verwirren mit meinem Bild, mit diesen vielen Organen. Und es ist halt so, dass Typ-2-Diabetes nicht Typ-2-Diabetes ist, sondern die Stoffwechselstörung oder die Probleme, glaube ich, zwischen den Patienten ziemlich heterogen aufgeteilt sind. Früher hat man sich gedacht, man gibt Metformin den dicken Typ-2-Diabetikern und das Euglucon den schlanken Typ-2-Diabetikern. Also so ein bisschen in die Richtung wird man wahrscheinlich gehen. Wenn man glaubt, dass die Patienten einen Insulinmangel haben, so habe ich Ihnen gezeigt, dass das in manchen Fällen so ist, ist es, glaube ich, doch das gute alte Insulin, vor allem als Basisinsulintherapie, irgendwann als zweite oder dritte Wahl wahrscheinlich auch eine sinnvolle Geschichte. Die meisten sind ja übergewichtig und dann wird man Medikamente nehmen, jetzt aus rein Stoffwechselsicht, die halt Gewichtsabnahme machen und auch ein gutes Sicherheitsprofil haben und keine Hypoglykämien machen. Und das sind sicherlich die SGLT2-Hämmer oder die GLP-1-basierten Therapien, wobei man bei den GLP-1-Analoga die kardiovaskulären Vorteile hat, bei den DPP-4-Hämmern ein Sicherheitsprofil hat, das auch für die alten und kranken Patienten und niereninsuffizienten Patienten sicherlich günstig ist.
Frage an das Auditorium, was glauben Sie an derzeit, wenn Sie Insulin wegrechnen, quantitativ die am häufigsten verordneten Medikamente unter der Diagnose Typ-2-Diabetes, Stand heute? Seit einigen Monaten ist Metformin in Packerl, also bezogen auf Patienten, etwa 32,5% und es gibt aber etwas, was 33,7% oder so ist. Was glauben Sie, was ist das? DPP-4-Inhibitoren, also Gliptine, also alles was Saxagliptin, Sitagliptin, Linagliptin, Wildagliptin, also diese jetzt modernen oralen Präparate haben das Metformin quantitativ verdrängt, kosten um den Faktor 10 mehr an Tagestherapie, machen daher 70% des Umsatzes aus, während das gilt die zwei Inhibitoren wie das Empagliflozin derzeit bei ungefähr 12-13% in der Quantität liegen, aber Wachstum haben von relativ 150% und man wird daher schauen, wie das sich in Zukunft dann aufteilt. Also derzeit verschreiben die österreichischen Ärzte eher nach dem Metformin den DPP-4-Hämmer, weil er an und für sich erstens seit 10 Jahren am Markt ist, weil er unkompliziert ist, weil man nicht so viel nachdenken muss und weil er zumindest nicht offensichtlich schadet, sagen wir so. Was macht ein Kardiologe nach dem Metformin? Was würdest du geben, Alexander?
Naja, ich würde schauen, dass Empagliflozin und Liraglutid nehmen. Ich sehe nicht ganz den Klasseneffekt. Das heißt, ich würde es nicht auf alle beziehen. Das würde ich schon ein bisschen unterschiedlich sehen. Das Glitazon finde ich durchaus auch unter dem Wert geschlagen. Das finde ich durchaus auch interessant. Natürlich jetzt für die kardiologischen Patienten, für die ich immer spreche, natürlich bei der Herzinsuffizienz aufpassen. Also wenn wir schon einen hohen BNP-Wert hat, dann ist das nicht unbedingt der Patient, wo ich mit Glitazon beginne. Besonders spannend finde ich die Daten, die du gezeigt hast zum akuten Coronarsyndrom, weil das sind Patienten, die alle ausgeschlossen waren aus den aus der LIDA-Studie und auch aus der EMPAREC-Studie. Und insofern tun wir uns gerade ein bisschen schwer und meistens schicken wir es dann nach 2 Monaten oder nach ein paar Wochen nach dem akuten Coronarsyndrom die Patienten dann erst zur Einstellung, wo wir schon gerne einer der neuen Substanzen haben, wenn sie nicht gut eingestellt sind, aber eben mit einem zeitlichen Abstand. Und wir sind uns nicht sicher, ob es im akuten Coronarsyndrom akut eben auch eine gute Idee ist. Das heißt, wir warten auf die stabile Phase. Und dann wäre es schön, wenn es auch eine Substanz gibt, die man gleich geben kann.
Ja, aber er spricht ja zumindest bei den DPP-4-Hämmern nichts dagegen, weil da gibt es ja die eine Studie, die Examen-Studie, wo es relativ bald nach akutem Coronarsyndrom begonnen wurde, aber keinen Vorteil gezeigt hat. Es ist natürlich so, Patienten, die auf einer Kardiologie landen, sind ja dann meistens doch herzkrank, ja, oder auch koronarkrank. Drum ist zumindest im Wilhelminenspital beim Professor Huber jetzt so, dass der eine interne Leitlinie ausgegeben hat, oder wie sagt man da immer, so ein Kommando halt, so ein internes, SOP heißt es, ja, Kommando, ja, wo man meint, dass jeder Patient, der KAK, der kardiovaskulär vorgeschädigt ist oder Herzinsuffizienz, der einen Typ-2-Diabetes hat, im Wesentlichen eben diesen SGLT2-Hämmer-Empagliflozin in der Therapie haben soll. Und da sieht man so ein bisschen wieder, wie die Kardiologen-Denke von denen der Diabetologen abweicht, weil wir bemühen uns, wie der Professor Krebs gerungen hat, um die Precision-Medizin. Die Kardiologen haben immer eine SOP, wo es vorwärts Marsch geht. Ja, und das hat natürlich auch einen gewissen Sinn, weil es dann umgesetzt wird, relativ soldatisch, wie die Kardiologen sind. Und das ist natürlich jetzt interessant, wie sich das auswirkt. Aber es ist, wie ich schon gesagt habe, Momentum, dass die Kardiologen sich für den Zucker überhaupt interessieren, weil sagen wir, das, was sie adaptiert haben vor einigen Jahren, war das LDL, aber mit Zucker wird es jetzt sozusagen auch spannend. Was ich aber nicht glaube, ist, dass ein Kardiologe zu einer Insulinspritze oder zu einer Liraglutid-Victosa-Spritze greift, weil das ist schon wieder viel aufwendiger, weil da musst du mit dem Patienten reden. Du musst ihm das erklären, du musst ihm das zeigen, du musst ihn wieder bestellen. Das ist mühsam. Ja? Die kommen dann in die Diabetesambulanz, weil wir machen das gern, wir lieben es. Gut. Ja, Michi, wann nimmst du jetzt deinen GLP-1-Rezeptagonisten? Wann ist für dich die Zeit für zum Beispiel Victosa oder Biturion oder Trulicity?
Also ich nehme es sehr gern. Auch auf der Station jetzt, also im großen Krankenhaus sehen wir ja eher so ein bisschen die gestrandeten Patienten, muss man sagen. Also die, wo eh alles gut geht und wo das dann im niedergelassenen Bereich mit dem Metformin und dem DPP-4-Hämmer noch so recht und schlecht geht, die Patienten sehen wir gar nicht, weil wir auch zu lange Wartezeiten bei uns haben und auch der Wartebereich nicht so lauschig ist, dass man freiwillig zu uns kommt. Also wenn die Leute schlecht eingestellt sind und ein Problem haben, dann sind diese, also das, vor allem der gezeigte GLP-1-Rezeptoragonist auch in Kombination mit einer Basisinsulintherapie eine sehr, sehr feine Sache für viele Patienten, weil sie Gewicht abnehmen, weil sie einen kardiovaskulären Benefit haben, weil sie wenig Insulin brauchen und über lange Zeit mit relativ wenig Aufwand, auch was Blutzuckermessungen und Lebensqualitätseinschränkungen, jetzt ein bisschen abgesehen von dem Bauchweh und Übelkeit, relativ gut zurechtkommen. Also ich würde da wirklich eine Lanze dafür brechen, das relativ frühzeitig einzusetzen.
Das ist vielleicht wichtig für jene, die eine Ordination haben oder im Krankenhaus arbeiten, zu wissen, dass derzeit zwei von diesen doch teuren GLP-1-Rezeptagonisten in einer Regelerstattung sind, das Biturion und eben dieses angesprochene Victosa. Liraglutid, die sind in der dunkelgelben Box, sind erstverordnbar durch Diabetesambulanzen oder Ärzte mit Diabetesexpertise, wenn die Patienten einen BMI über 30 haben, weil hier hat man die gewichtsreduzierende Zusatzwirkung im Kopf, was vielleicht klinisch nicht so relevant ist, aber für die Erstattung ist es derzeit so, und die einen Ausgangs-HbA1c von über 8% haben. Also wenn Sie einen Patienten haben, der noch nicht so dick ist und noch nicht so schlecht eingestellt, schicken Sie ihn 4 Wochen zur AIDA-Kur und dann ins Erstverschreibungszentrum, weil dann zahlt einem die Kasse das teure Medikament. Also das ist dann möglich. Aber denken Sie daran, dass es gibt, weil ich habe vor ein paar Tagen mit Vertretern dieser Firmen gesprochen und die weinen, weil jetzt kann man es verschreiben, aber es wird auch nicht mehr verschrieben, sage ich, ja, weil es die Menschheit noch nicht so weiß. Also es dauert halt alles so eine gewisse Zeit, bis das zum Einsatz kommt. Ja, Insulinfirmen, die weinen überhaupt ein bisschen, weil Österreich ein Land ist, wo Insulin sehr spät und eigentlich dadurch wenig verwendet wird, weil wir ein Land sind, das sehr häufig Mischinsulintherapien verschreibt und die jetzt auch rückläufig sind, weil eben durch die neuen Therapieoptionen die Insulinisierung immer weiter zurückrutscht, was aus meiner Sicht kein Nachteil ist, wenn der Patient trotzdem mit einer modernen Therapie gut eingestellt ist und allenfalls auch die statistische Möglichkeit auf einen Zusatznutzen im Sinn der Kardioprotektion hat. Also man wird sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Prognosen sonst, wenn wir beim Abschluss sind, für die Zukunft, wenn wir jetzt in 3 Jahren wieder uns hier treffen und reden, was glaubst du, welche Therapien wir beim Diabetes durchgesetzt haben?
Ui, das ist eine schwierige Frage. Da haben
aber du bist die Experte,
Michael. Da haben wir jetzt schon einige auch Haken immer wieder schlagen müssen. Also die Datenlage, denke ich, für diese genannten neuen Substanzen schaut im Moment wirklich gut aus. Der Kollege Nissner ist sehr vorsichtig und sagt, das ist kein Klasseneffekt bei den SGLT2-Hämmern. Gibt sozusagen so Beobachtungsstudien und Registerstudien, die schon eher dafür sprechen, dass es sozusagen zumindest für eine andere Substanz auch eigentlich ganz gut ausschaut. Aber es stimmt natürlich, dass man da die Studien wird abwarten müssen. Also ich denke, dass es in diese Richtung gehen wird in der Diabetestherapie. Ich glaube aber auch, und da möchte ich ein bisschen eine kleine Lanze sprechen, das ist vielleicht meine persönliche Meinung, dass angesichts dieses Insulinsekretionsdefekts, den wir bei den Diabetikern sehen, irgendwann einmal auch im Verlauf der Erkrankung, die Insulintherapie nicht ganz verschwinden wird und dass man sich vor der Insulintherapie auch nicht so fürchten sollte. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass wenn man sieht, dass man mit den Tabletten nicht zu Rande kommt, dann nicht wartet, bis die HbA1c-Werte in die schwindelnden Höhen steigen und die Patienten ihre Spätkomplikationen haben, sondern dass man dann rechtzeitig mit einer einfachen, abendlichen Basisinsulintherapie in Kombination mit all diesen positiven Medikamenten starten sollte. Weil der Insulinsekretionsdefekt ist da und der wird auch durch die Tabletten nicht verschwinden, denke ich. Also das Insulin wird bleiben und einen wichtigen, aber vielleicht kleineren Stellenwert haben.
Was meint der Kardiologe?
Ich glaube, bei den neuen Substanzen warten wir, was die Diabetologen bekommen und freuen uns über die Innovationen, wo wir halt die Erweiterung sehen, ist bei den Diagnosen, dass es sicher die Herzinsuffizienz interessiert und das ist auch die angesprochene gute Organisation der Kardiologen natürlich. Das, was wir sehen und wo wir gerne auch mehr hätten, ist im akuten Koronarsyndrom, wo wir ein bisschen vorsichtig sind, weil eben teilweise ausgeschlossen waren aus den Studien und wo die gute Organisation halt deswegen wichtig ist, weil wir wissen, dass die meisten Endpunkte nach sehr guter Zeit kommen, nach sehr kurzer Zeit kommen und wenn ich halt nicht eine Therapie innerhalb der ersten 30 Tage beginne, ich schon wieder viele Endpunkte haben, bevor ich noch mit der Therapie begonnen habe. Insofern glaube ich, ist es schon für uns Kardiologen relevant, auch in dem Bereich wirklich getestet, speziell getestete Therapien zu haben. Deswegen nochmal auch die Glitazon-Studie, die durchaus für uns sehr relevant ist und eben die Herzinsuffizienz, wo es spannend wird, weil die natürlich sehr häufig auch Diabetiker sind und wo wir gern wissen würden, was wir tun.
Kurzer Ausblick in die nächste Zukunft, das nächste halbe Jahr. Es kommen einige Studien, auf die wir mit Spannung warten. Das eine ist eben die nächste Endpunktstudie mit einem SGLT2-Hämmer, dem Canagliflozin, das in Österreich derzeit nicht aktiv vertrieben wird, in Invokana in San Diego im Juni mit etwa 10.000 Patienten, Canvas und Canvas IR, sind da zusammengezogen und da wird man mal sehen, ob sich in dieser Studie der Proof of Class Effekt bewahrheitet oder nicht. Selbst wenn es nicht so ist, ich weiß es nicht, kann man auch immer nicht, weil jede Studie ist ein bisschen anders designt, man muss es anschauen, aber letztlich hat man die Ergebnisse zu akzeptieren, wie sie sind und die liegen jetzt einmal für diese Daten vor. Dann gibt es eine große Endpunktstudie mit einem langwirksamen Gelb-1-Präparat, Exenatide retardiert, das aus Bydureon mit 20.000 Patienten, auch eine Endpunktstudie, die bei der ASD heuer im Herbst vorgestellt wird. Und so lernen wir ständig mehr dazu, werden auch das differenzieren. Nur wenn ich glaube, wenn wir in 3 Jahren wieder zusammensitzen, wird die Basistherapie des normalen, unkomplizierten Typ-2-Diabetes so ausschauen, dass Metformin als Basistherapie einmal bleiben wird, glaube ich. Und wir haben jetzt schon in der hellgelben Box, die können Sie verordnen, ohne dass Sie es jetzt genehmigen lassen müssen, Fixkombinationen von DPP-4-Hämmer und SGLT2. Also das eine ist bereits in der hellgelben Box mit den Namen Qtern oder Qtern, sagen die Engländer Qtern, aber wenn man es deutsch liest, heißt es Qtern. Ja. Und das ist eine Mischung aus dem Saxagliptin, wo das K-Wert mit der Herzinsuffizienz war und dem Dapa. Und es kommt eins, das heißt Glücksambi oder wenn Sie es merken, Glücksbambi. Das ist eine Mischung aus dem Linagliptin und dem EMPA. Und das wird dann so sein, Sie haben das Metformin, wenn der das vertragt und wenn es nicht mehr ausreicht, dass Sie einen Zielwert haben, wenn Sie 6,5 und drunter erreichen, wenn das nicht geht, dann geben Sie ihm diese Fix-Kombi dazu. Dann hat er 3 Tabletten, mit dem ist der normale Patient oder die Patientin auf die nächsten 5 bis 10 Jahre eingestellt. Und wenn er dann noch schlechter wird oder sie, dann kriegt er unter Umständen zum Metformin das Glitazon dazu. Dann nimmt er in Summe, ja, dass Sie 3 Tabletten, mit in Summe 4 Substanzen. Und ich glaube, wenn der Patient nicht total dagegen arbeitet, kann er damit 10, 15 Jahre gut eingestellt sein und wird auch hoffentlich seinen kardiovaskulären Zusatznutzen davon haben. Das heißt, die Diabetologie wird aussterben, Michael, so ist es. Weil es wird so todelsicher, dass man uns nicht mehr braucht und dass das sogar die Kardiologen übernehmen werden. In diesem Sinne, wenn es noch Fragen gibt, können wir die gerne bei der Erfrischung draußen beantworten. Ich danke Ihnen fürs Kommen, für die Aufmerksamkeit und euch für die Referate und die Diskussion und wünsche einen schönen Abend. Dankeschön.